Danke an alle Hörer, die wir wieder einschalten heute am Freitag. Und gleich geht's los im Talk mit Willi, Johannes und Alex. Und vorab wieder unsere wöchentliche Verlosung. In der letzten Woche haben wir einen Startplatz verlost für den Halle-Duathlon. Der ging ursprünglich an Thorsten, aber wie auch bei dem anderen Rennen ist Thorsten leider verhindert, hat aber nicht lange gedauert und er hat den Startplatz an seinen Kumpel André vom Triathlon Club Merseburg weitergegeben. Ist für ihn ein Heimrennen, er freut sich auf alle Fälle. Nach dem Mallorca-Trainingslager, wo er ordentlich Radkilometer sammelt, seine Form beim Halle-Duathlon zu testen.
Hallo Kalle, danke für den Startplatz, hat mich riesig gefreut. Ist mein Heimwettkampf schon mehrfach mitgemacht, freue ich mich schon riesig drauf. Ja, vielen Dank. Danke. Wir sehen uns dort fort, denke ich. Und ja, macht weiter so. Ich höre euren Podcast auch regelmäßig. Einen schönen Tag noch. Ciao.
Und diese Woche verlosen wir eine Sonnenbrille. Jetzt passend zum Wetter. Die Sonne kommt raus. Suns aus, ganz aus. Ufex Sport Style 235 in der Farbe Black Matte. Und wie könnt ihr teilnehmen? Ihr schreibt uns einfach wieder eine E-Mail an aloakalle@gmail.com oder ganz einfach unten, ihr unterstützt den Podcast hier auf Steady, das ganze Vorhaben und seid automatisch in jeder Verlosung dabei. Und jetzt viel Spaß im Talk mit den Young Guns. In dem Sinne, einen guten Freitag und ein gutes Ostertraining. Bis dann! Dynamische Lage hier im Podcast. Ja, Aloha Johannes, Aloha Willi, Aloha Alex. Heute wieder eine Folge mit den Young Guns und ja, wir sind relativ spät dran heute, weil Trainingslager und so weiter, die Saison steht an und da lege ich gleich mal los. Willi, wo finde ich dich heute an?
Ich bin ganz entspannt zu Hause.
Okay, du bist noch zu Hause. Johannes, wo bist du?
Auch in Saarbrücken.
Okay, also auch heimatlich. Und Alex, wo treffen wir dich heute Abend an?
Ich bin passend zur heutigen Thematik auf Mallorca im schönen Alcudia. Komme gerade vom Abendessen. Heute intensiver Trainingstag und ja, jetzt der Podcast.
Ja, cool auf alle Fälle, dass ihr euch erstmal wieder die Zeit nimmt. Genau, weil Johannes war ja schon im Trainingslager. Ja, Alex hat jetzt gerade gesagt, er ist im Trainingslager. Und da wollte ich einfach im weiteren Gespräch mal für die Amateure darauf eingehen, warum Trainingslager, warum nicht, warum ihr ins Trainingslager fahrt, welche Destinationen und welche Orte geil sind. Aber damit wir das gleich am Anfang weg haben, die Hörer wollen natürlich auch trainieren. Manche sind zu Hause über Ostern, manche sind natürlich jetzt auch klassisch über Ostern. Auf Mallorca ist wahrscheinlich relativ voll, wird uns Alex gleich berichten. Aber Einheit der Woche, Johannes, was gibt's bei dir zu berichten? Du hast demnächst in Valencia dein erstes Race. Die Startliste sieht pickepacke voll aus. Deswegen, was hast du als Einheit der Woche zu bieten und was sagst du dann noch zur Startliste?
Genau, also ich habe, wir haben diese Woche mal so ein bisschen die Verpflegung getestet, weil das ja doch ein bisschen was anderes ist als auf der Kurzdistanz und das ziemlich neu für mich war. Ja, deswegen haben wir es einfach mal ein bisschen ausprobiert und so eine kleine Koppeleinheit gemacht mit 3 Stunden Radfahren. Dabei ein paar Rennintervalle, so 40 Minuten, 30 Minuten, 20 Minuten. Und ja, dabei dann probiert, sich quasi so zu verpflegen wie man es denn im Rennen auch versucht. Und dann bin ich von da direkt einfach mal 10 Minuten schnell angelaufen und 20 Minuten auch so ein bisschen in der angestrebten 70.3 Pace. Und dann noch ein bisschen länger ausgelaufen, sodass man dann alles in allem dann auf die circa 4 Stunden kommt, die man dann hoffentlich auch im Rennen irgendwo in der Richtung hat. Und ja, das war so meine Einheit der Woche. Ansonsten ist diese Woche eigentlich nicht viel passiert. Und ja, wir haben eher, es war so eine Woche, die schon ein bisschen im Zeichen der Regeneration stand, bevor wir jetzt nochmal den finalen Block Richtung Valencia legen. Genau, und die Startliste, die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass sie schon raus ist. Da bin ich schlecht informiert. Ich habe natürlich auch ein paar Gerüchte gehört, wer da so am Start sein soll. Aber ja, die endgültige Liste habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, ich habe es auch nicht endgültig gehört. Ich habe auch nur die Gerüchte gehört von jemandem. Aber es sind relativ, also ob nun wirklich alle kommen. Ich hatte nur gehört, dass Simon Henteleit ja auch starten soll. Aber da haben wir jetzt ja alle gesehen, auch auf Social Media oder so, dass der leider was mit der Hüfte hat. Aber sonst auch viele Kurzdistanzler, was irgendwie schon abzusehen war, ja, die jetzt alle racen wollen und auch quasi da mal den Fokus oder ja, das einfach probieren, auf die 70-3-Distanz zu gehen. Willi, bei dir Einheit der Woche, was hast du zu bieten im schönen Halle?
Genau, bisschen unspektakulär, aber hat irgendwie richtig Bock gemacht, die Einheit. Es war eine Laufeinheit. Es war ein Einlauf und dann kam 3x10 Minuten, so. Ja, oberes GA2, so noch unterhalb der Schwelle, aber einfach so ich nenne es immer so Wohlfühltempo. Es waren so um die 3:30, 3x10 Minuten mit 2 Minuten aktiver Pause dazwischen. Ja, hat irgendwie Bock gemacht, ging schnell rum. Wetter war an dem Tag ganz gut und die Einheit steht sogar nächste Woche wieder auf dem Plan und ja, da freue ich mich schon irgendwie drauf.
Also, wenn ihr alle guckt bei Strava, Kudos geht da raus an Winnie, wenn die Einheit hochgeladen wird, weil wir gerade Startliste hatten. Richtung Valencia von Johannes. Du hast mir schon im Dezember so gesagt, dass du ja auch viel Trainingslager warst in Portugal mit Schweizern und so weiter. Ja, also was erwartest du eigentlich dieses Jahr von den Rennen in Richtung Kurzdistanzler, die wechseln? Also gehst du davon aus, dass jedes Rennen jetzt einfach so im Endeffekt wie den Europacup besetzt wird, weil du ja natürlich auch den ein oder anderen Athleten in deinem Alter kennst? Oder denkst du, das dünnt sich schon wieder Mitte des Jahres aus, oder was ist deine Meinung, oder also Meinung, also was denkst du, was jetzt eigentlich, wie sich die Saison quasi so ein bisschen das ganze Rennformat gestalten wird?
Ja, ich glaube einfach, dass die Renndynamik an sich eher zur olympischen Distanz gehen wird, auch von den Geschwindigkeiten. Ich meine, Schwimmen, es ist ja nur geringfügig länger, die 400 Meter, ich glaube, da wird das Tempo genauso wie auf der olympischen Distanz angeschlagen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Einheit von den Relegains gesehen habt, jetzt in Vorbereitung für Oceanside, und da hat er auch so Race-Pace-Einheit gemacht mit 3:12er Tempo für den Halbmarathon. Also in die Richtung wird es auf jeden Fall auch gehen, dass der Halbmarathon hinten raus immer schneller wird, weil die Jungs einfach von der Kurzdistanz ein unglaubliches Tempo laufen. Und wenn die da schon in der olympischen Distanz unter 30 Minuten rennen können, dann wird der Halbmarathon, glaube ich, auch richtig schnell. Das habe ich jetzt auch gesehen in Bahrain, dass auch wenn die Jungs noch nicht viel Erfahrung haben oder ihre ersten Rennen machen, oder auch wie bei Alex, das ja auch auf Mallorca waren, dass, glaube ich, einfach von unten rum, also von den ganzen Kurzdistanzen, dass da richtig viel Qualität hochkommt und dadurch die Rennen einfach brutal schnell werden von Anfang an, dass man da eigentlich kaum warten kann auf irgendwas oder sich das Rennen zurechtlegen kann, sondern muss eigentlich offensiv rangehen, weil sonst hat man ja direkt am Anfang schon verloren.
Ja, und genau. Ja, ist auf alle Fälle spannend und mal schauen, wann die 1:06, die bisher nur einer geschafft hat, was Frodo damals war bei der 70-3-WM in Südafrika, wann die fällt. Ja, 2024 könnte auf alle Fälle der Zeitpunkt dafür sein. Alex, bei dir Einheit der Woche, was hast du zum Besten zu geben, jetzt, wo du im Trainingslager bist?
Also ich bin erst seit 3 Tagen da. Wir sind Freitag erst angekommen und deswegen stand die Woche so generell im Zeichen, ja, der Vorbereitung. Also haben intensitätsmäßig rausgenommen, vom Umfang auch, um da jetzt nicht zu sehr vorermüdet schon ins Trainingslager zu reißen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal von heute, vom Sonntag, eine Einheit auf dem Rad nehmen. Da sind wir KA gefahren, also hat insgesamt 1 Stunde Einfahrzeit bedarft, mit 3x1 Minute, ja, zum Warmwerden, also immer gesteigert die Minute, und dann waren es 4x8 Minuten K3 am Berg hoch Richtung Klosterluck zur Tankstelle, auch mit, ja, zwischen Laktatkontrolle, um halt die Intensität zu checken, und ja, runterrollen war die Pause. Dann ging es wieder los am Schild und das Ganze, wie gesagt, 4-mal plus dann die Ausfahrtzeit, sodass wir auf 3 Stunden Gesamtraddauer gekommen sind. Ja, war eine coole Sache.
Okay, und wenn man jetzt örtlich, weil wir gerade ja in Trainingslager gehen, seid ihr in der Ferienunterkunft, seid ihr im Hotel? Also es gibt ja dann schon die bekannten Triathlon-Hotels in Mallorca. Wo bist du mit den Thüringern gerade zugegen?
Genau, also wir sind hier im Verbund, Thüringer Triathlon-Verband mit dem Bundesliga-Team. Wir sind in Canpicafort, das einzige Hotel, was in dem Pinienwald ist, falls das jemandem was sagt. Das ist das Valentin Playa de Muro. Ist mit Halbpension, gibt hier so viele kleine Bungalows, meist in Zwei-Mann-Belegung. Und ja, hat ein eigenes Schwimmbecken, 25 Meter. Aktuell noch schwimmbare Wassertemperatur, sag ich mal, weil demnächst soll jetzt wohl so ein kleiner Wetterwechsel bevorstehen, also recht windig, bedecktes Wetter. Und ja, deswegen, ansonsten ist eigentlich ganz schick hier, also ist kein Hotelbunker, alles sehr verteilt. Man hat hier sogar so viel Auslauf, dass wir wie vor ein paar Jahren die Tausender-Intervalle dann im Hotelkomplex gelaufen sind. Da führt außenrum so eine Aschenbahn und mit Wendepunktstrecke haut das ganz gut hin. Ja, ansonsten, wie gesagt, ruhig gelegen, direkt am Meer. Eigentlich schön hier.
Ja, Mallorca auf alle Fälle über eine Reise wert. Deswegen ist es ja auch so beliebt, ja, bei Radtouristen und auch bei Triathleten, die im Trainingslager sind. Und da kommen wir gleich zum Thema. Johannes, du warst ja jetzt im Januar oder Februar auf Fuerteventura mit Strati. Und das Flaítas kennt natürlich auch jeder aus den Zeitschriften, aus der Werbung. Und ja, also quasi jeder Profi wahrscheinlich und auch jeder Amateur war schon mal da. Ja, sag uns mal, also ich erinnere mich noch, also ich fühle mich da auf alle Fälle auch immer wohl, weil man einfach in Ruhe trainieren kann, aber ich erinnere mich noch an einen Spruch von einem alten Profi, Jan Raphael. Ich weiß nicht, ob alle Hörer ihn kennen, aber war auch in Frankfurt mal Ironman-Sieger, also hatte schon ein bisschen was auf der Tasche, aber nachdem er irgendwie 8 oder 10 Mal auf Fuerteventura war, hat er gesagt, er kann diese Scheißinsel nicht mehr sehen, die kotzt es einfach alles an und so weiter. Ja, was verbindest du mit der Insel? Und da du ja im Kader warst, war der ja auch viel unterwegs und auch an vielleicht Orten, wo der jetzt nicht jeder war. Und dann gibt uns vielleicht doch mal ein Trainingslager, wo es richtig geil ist, was jetzt vielleicht nicht jeder kennt.
Ja, also für mich persönlich kann ich sagen, mir geht Fuerteventura noch nicht ganz so auf die Nerven wie manch anderem, aber ich habe es auch schon öfter gehört, nicht nur von Jan Raphael, auch von anderen Profis, die da manchmal erzählen, dass einfach dieses, ja, wenn man am Buffet denn, da sind ja schon viele Age-Grupper da am Start und klar, für die sind dann die Profis, die man sonst nicht so hautnah erlebt und auch nicht im Alltag, wenn man die immer sieht, ist es natürlich spannend, aber für manche Profis, die dann wirklich schon ein, zwei Level, also die ganz oben sind vielleicht, kann ich mir schon vorstellen, dass das für die auch irgendwann anstrengend werden kann. Und klar, die Strecken da sind ja auch monoton. Andererseits, ja, mir gefällt es da auch, weil man hat einfach alles. Also du musst dich nicht um eine Schwimmhalle kümmern. Du hast immer gutes Wetter konstant und eigentlich auch gute Laufstrecken. Und auch eine Laufbahn nebendran. Also von daher kann ich eigentlich von Fuerte nur Gutes berichten, aber kann natürlich auch nachvollziehen, warum die Leute sagen, dass es irgendwann auf Dauer vielleicht ein bisschen monoton wird. Ansonsten, ja, wir waren, also ich war mit dem Verband mal in Namibia zum Beispiel. Das ist vielleicht auch eine Destination, wo noch nicht so viele Leute im Trainingslager waren. Das war natürlich ein tolles Erlebnis, weil man da dann auch mal. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Kultur. Trotzdem muss ich, und wir sind da hauptsächlich hingefahren, weil das in der Höhe ist und es ja im europäischen Winter schwierig ist, irgendwo in Europa in die Höhe zu fahren, wo du nicht nur Rolle fahren musst oder nicht nur auf dem Laufband laufen kannst. Von daher war Namibia da eigentlich so einer der wenigen Optionen, die uns übrig geblieben ist. Und ja, zum Trainieren war es da auch top. Also, oder ich war auch mal in Südafrika, da warst du ja auch schon. Und du warst ja auch in Namibia, stimmt, wir haben uns ja gesehen, Markus. Ja, aber genau, also das war vielleicht so eine exotische Gegend. Und wenn ich jetzt sagen würde, was so mein schönstes Trainingslager war, dann muss ich echt sagen, St. Moritz. Ja, das ist ja hier fast vor der Haustür, aber da waren vielleicht auch schon der ein oder andere. Ist natürlich preislich nicht ganz günstig, aber Ja, im Sommer, wenn das Wetter stimmt, gibt es eigentlich wenig Schöneres da, als in den Bergen und an den Seen zu laufen und Rad zu fahren. Und das mit der Schwimmhalle, was ja auch immer so ein großer Punkt ist bei den Triathleten, das ist eigentlich in St. Moritz auch ganz gut gedeckelt. Ja, von daher würde ich sagen, wenn ich ein Lieblingstrainingslager raussuchen müsste, dann wäre es auf jeden Fall St. Moritz.
Weil du sagst, Namibia, ja, ich habe mal auch kurz eine Frage. Also auf alle Fälle definitiv ein cooler Ort zum Trainieren, um Höhe zu simulieren. Aber eine Sache, die auf alle Fälle mir ein bisschen, also ich wusste das und war auch immer vorbereitet, aber das eine Mal habe ich den Kaderkollegen von dir irgendwie gerettet, da bin ich irgendwie nochmal einen Kilometer auf den Platten hingesprintet, weil ich hatte halt in einer Radfahrt irgendwie vier Schläuche weggeraucht und mit Handyempfang und das sei irgendwie ein Taxi und abholen, das funktioniert nicht ganz so einfach. Wie viele Schläuche hattest du immer dabei, wenn ihr unterwegs wart? Oder warst du meist in der großen Gruppe, dass du da eigentlich sagst, okay, da hat immer jeder drei dabei, kein Stress, also da kommen wir schon über die Runde.
Ja, wir hatten natürlich den Luxus, dass da immer ein Auto dabei war, ne? Ja, aber ansonsten muss ich ja definitiv, kann ich das gut nachvollziehen. Ja, da hat man auf jeder Ausfahrt mindestens einen Platten. Also wenn ich alleine unterwegs wäre, hätte ich da bestimmt auch drei, vier Schläuche mit. Ja, wir hatten zum Glück den großen Luxus, dass da eigentlich immer in erreichbarer Nähe irgendein Betreuer im Auto mitgefahren ist, sodass wir ja zur ganz großen Not hatten, die entweder Flickzeug mit oder man hätte hinten reinsteigen können und sich nach Hause fahren lassen können. Aber ja, das ist ja in Afrika ist das natürlich, sind die Straßen nicht ganz so geräumt wie hier in Europa
Ja,
vielleicht.
aber auf alle Fälle, der Moritz ist ja auch sehr, sehr beliebt. Danke auf alle Fälle für den Geheimtipp. Ja, Willi, du bist auch ein bisschen Exot in Richtung Trainingslager. Du warst auch schon oft in Monte Gordo. Das ist bei Triathleten noch nicht ganz so bekannt, aber ich weiß nicht, ob es in deinen Tipps jetzt kommt. Ich finde es dort ziemlich geil. Sag uns einfach mal deine zwei Favoritendestinationen und warum.
Nee, hast schon recht. Mit Monte Gordo ist eigentlich, glaube ich, eher bekannt unter den Läufern. Zumindest als wir immer dort waren. Ich war ja immer mit den Schweizer Triathleten und Leichtathleten dort unten und es waren immer Riesengruppen, also Riesenläufergruppen, die da unterwegs waren. Und ja, dort ist auch die Problematik mit dem Platten und Asphalt. Es ist sehr rau, nicht die besten Straßen, aber man kommt eigentlich ganz gut zurecht. Und es ist halt nicht so überlaufen, also es ist halt noch nicht die Trainingsregion für Radfahrer, Triathleten etc., sodass das eigentlich relativ ruhig alles ist. Es sind gute Straßen, also gute Topografie, man kann viel bergig fahren, man kann aber auch flach an der Küste fahren. Das bockt eigentlich immer richtig, weil man richtig schnell viele Höhenmeter sammeln kann und dadurch, dass halt immer irgendwie Laufgruppen dort unten sind, kann man sich da immer so ein bisschen mit reinhängen, wenn das in den eigenen Trainingsplan mit reinpasst und kann da mal ganz geile Sessions abreißen. Und dann als zweiten Favorit, ist ja eigentlich kein Favorit oder kein Geheimtipp, aber Mallorca finde ich persönlich einfach irgendwie immer am idealsten, weil ich habe auch so ein bisschen das Problem mit den Kanaren oder hauptsächlich mit Fuerte und Lanzarote, da waren wir öfters, dass irgendwann sind es halt immer so die gleichen Strecken und die gleiche Landschaft und auch wenn es halt wetterbeständig ist und man eigentlich schon konstant gut trainieren kann, finde ich halt Mallorca an sich von der Insel, von dem ganzen Drumherum doch deutlich angenehmer zu trainieren und wenn wir dort im Trainingslager waren, war es doch auch immer sehr, sehr cool.
Ja, Monte Gordo, muss ich jetzt noch eine Sache fragen. Also wir hatten immer Ferienunterkünfte. Wart ihr denn quasi in Hotels oder wart ihr auch in Ferienunterkünften, Airbnb oder was auch immer? Weil, sage ich mal, Schwimmhalle und Laufbahn, das ist ja alles relativ offen und frei, also frei nutzbar für den Obolus, den man bezahlen muss. Und muss man sich vielleicht ein bisschen auskennen, aber ja, wart ihr in Hotels organisiert oder ja auch in Ferienunterkünften?
Nee, dadurch, dass das alles irgendwie über den Schweizer Verband da mitlief und wir uns da oder ich mich da in Anführungsstrichen einfach mit eingeklinkt hatte, waren wir immer im Hotel, hatten dann Halbpension, das hat das alles irgendwie ziemlich einfach gestaltet mit der Verpflegung und hat auch so ganz gut gepasst von den Zimmern und allem drum und dran, waren jetzt nicht zu klein, wie man das manchmal kennt aus solchen Hotelhochburgen. Ja, genau, das war alles durchgeplant gewesen.
Ja, auf alle Fälle cool, auf alle Fälle für den Tipp. Also, ich bin doch ein bisschen am Schwanken, aber definitiv. Also, ich würde Livigno, gehe ich irgendwann später noch mal drauf rein. Also, ist nur eine Stunde weg von St. Moritz, ist auf alle Fälle mein Lieblingsort als Trainingslager. Monte Gordo aber auch zu empfehlen. Alex, ja, bei deinen zwei Favoritendestinationen in Richtung Trainingslager.
Er hat bisher noch nicht so viel Auswahl erlebt, muss ich sagen. Also, wenn dann halt viel in Deutschland. Und außer Deutschland war es bisher, wenn ich mich recht entsinne, so gut wie immer Mallorca gewesen. Also ich bin da halt auch ziemlich an den Verband gebunden oder reise mit denen gerne jetzt, weil das einfach so von der Organisation stimmt, die Gruppe passt. Der Coach ist ja eh der Trainer auch dort und von daher nutze ich das Angebot. Deswegen, ja, Mallorca all day, all night. ist aber, ja, wir fahren immer über die Osterferien. Man muss es natürlich auch den Schülern gerecht machen. Und deswegen, Ostern heißt auch immer, alle kommen hierher, also Verkehrschaos. Wenn wir jetzt dann so Strecken nehmen wie Kap oder Sacalobra, also das ist wirklich sehr gefährlich teilweise auch. Dann doch lieber irgendwo im Inland die kleinen Kamis langfahren, weil total überfüllt hier. Ansonsten, wie gesagt, dadurch, dass ich dich hier schon oft, eigentlich jedes Jahr, bestimmt seit 8 Jahren hierher komme, immer mal wieder in unterschiedliche ja, Unterkünfte. Aber trotzdem weiß ich, was ich hier als Angebot vorfinde, wie die Strecken sind. Ja, die Gegebenheiten passen einfach. Also Wetter ist meist auch immer recht akzeptabel um die Zeit rum. Und ja, von daher verschlägt es mich gern hierher, muss ich sagen.
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben das ja zweimal jetzt hier schon bei 4 Leuten. Also scheint es auf alle Fälle definitiv immer lohnenswert zu sein. Und nicht umsonst kehrt ja auch zum Beispiel Patrick Lange oder so immer wieder nach Mallorca zurück. Trainingslager an sich ist ja aber trotzdem ja eher so ein europäisches Ding, ne? Also so Amerikaner, das hört man relativ selten, dass die in Trainingslager fahren. Die haben dann natürlich vielleicht zu Hause auch die guten Wetterbedingungen oder auch die Vielfalt oder vielleicht fahren sie auch und wer kriegt das einfach nicht mit. Johannes, was sind Gründe für dich, ins Trainingslager zu fahren? Was sind Vorteile und was sind aber auch vielleicht gegebenenfalls Nachteile für dich?
Ja, also ja, gibt verschiedene Gründe für mich. Ein Grund ist natürlich ja jetzt im Winter, wenn man einfach dem Wetter hier ein bisschen entfliehen will. Und ja, zum Beispiel können wir ja, also ja, jetzt im Januar, wenn es schneit, kannst du eigentlich draußen fast kein Fahrrad fahren. Und klar, man kann mittlerweile ja sehr, sehr viel über die Rolle kompensieren, aber es ist auch, ja, zum einen ist es nicht 100% das Gleiche, finde ich, wie draußen fahren, und zum anderen, ja, ist es mental auch schon sehr, sehr ermüdend, alles indoor zu machen, und die Tage sind kurz und das Wetter ist scheiße, dann, ja, das nimmt einem einfach viel, also das raubt einem viel mentale Energie, und ich finde, das Training ist allgemein schon, ja, schon ziemlich, ziemlich kraftraubend, auch für den Kopf, und ja, dann fällt es einem schon viel, viel leichter, wenn man in der Sonne ist, sich um nichts kümmern muss. Meistens, wenn man im Hotel ist, wird noch zweimal am Tag für einen gekocht und ja, kann sich einfach voll und ganz da auf den Sport konzentrieren. Das ist für mich der eine Grund. Und zum anderen, wenn man jetzt zum Beispiel St. Moritz nimmt, das ist ja jetzt wenn bei uns Winter ist, ist es da ja auch eigentlich zumindest für Triathlon-Training, also man kann da zum Langlaufen hinfahren, aber ansonsten für Triathlon-Training ist es da ja auch zu kalt und auch voller Schnee. Aber wenn man es jetzt, wir waren da immer im Sommer, wenn man es dann im Sommer nimmt, dann ist natürlich die Höhe, das ist ja eigentlich auch, ja, das ist ja, also es ist kein Geheimnis, dass die Höhe für Ausdauerathleten gute Effekte mit sich bringt. Und ja, ich habe da zwar noch nicht für mich jetzt so den endgültigen Schlüssel gefunden, wie man es denn am besten macht. Da gehören ja viele Faktoren dazu, wann du den Wettkampf danach machst, wie du da trainierst. Aber im Großen und Ganzen ist Höhe eigentlich fast nie schlecht. Und ja, das wäre für mich noch so ein anderer Faktor, weshalb man auch im europäischen Sommer ins Trainingslager fahren könnte.
Ja, definitiv. Also Höhe. Ich bin gespannt, wann das bei den Amateuren so richtig einschlägt, dass die das halt auch nutzen, weil die schauen natürlich auch immer zu den Profis. Ist ja auch legitim, was man machen kann. Aber ja, meist wird es ja quasi über Ostern und so weiter. Aber so wie du sagst, nach St. Moritz jetzt, keine Ahnung, wie viel Grad da sind, aber wahrscheinlich liegt schon noch ein bisschen Schnee. Ja, deswegen wird es schwierig. Ja, Willi, für dich, was sind Gründe? Weil du bist ja jetzt auch diesen Winter durch dein Praktikum relativ viel zu Hause gewesen, aber warst ja sonst auch in Trainingslagern. Was sind die Gründe für dich, wegzufahren oder auch vielleicht dann doch lieber zu Hause zu bleiben?
Also jetzt, was auch noch wichtig ist für mich, einfach diese Kompaktheit zu haben, dass man quasi kurze Wege hat oftmals ist es ja so, man fährt ins Trainingslager und hat dann halt Schwimmbecken und alles direkt um die Ecke. Und ich finde, das macht es einfach deutlich simpler, das Ganze und das ganze Training umzusetzen, weil du einfach weißt, dass die Wege kurz sind, das wird für dich gekocht, du hast halt einfach alles zusammen, kannst dich nur aufs Training konzentrieren und dann ganz klar halt auch einfach, vor allem im Winter, einfach die Temperaturen, dass man da halt nicht nach draußen ins Kalte muss oder wenn es früh dunkel wird, sondern kann dann einfach wirklich bei gutem Wetter im Winter, hauptsächlich auf dem Kanal, denke ich mal, wo es am konstantesten ist, trainieren. Und warum ich jetzt auch oft zu Hause geblieben bin, wo ich überlegt hatte, ins Trainingslager zu gehen, also was halt für mich gegen ein Trainingslager spricht, dass ich halt zu Hause einfach, dass man alles hat. Du weißt ganz genau, wo, wie, was funktioniert. Ich habe hier eine Schwimmgruppe, ich bin ja doch ziemlich gut aufgehoben hier, hab halt, kann die Schwimmhalle jederzeit, jeden Tag eigentlich nutzen. Hab da die Gruppe, muss dann nicht alleine was trainieren, sonst muss man sich ja mal irgendwie nach Leuten richten, wenn es natürlich passt, dass man da irgendwie in eine Gruppe unterkommt und nicht alleine ins Trainingslager fahren muss. Und wenn man dann zu Hause halt alles hat, muss nichts packen etc. und das Wetter halbwegs mitspielt, deswegen habe ich mich jetzt auch im April, Mai dagegen entschieden, irgendwo hinzufahren, sondern einfach zu Hause zu bleiben. Also weil es A, die Notwendigkeit noch nicht besteht, weil ich relativ spät erst in die Saison einsteigen werde und weil ich eben auch weiß, dass ich hier alles habe. Genau, das wäre so dieser Punkt, der so gegen ein Trainingslager bei mir sprechen würde, aber prinzipiell ist es natürlich, glaube ich, auch für die Amateure einfach besser mit den Schwimmbedingungen. Ich glaube, die müssen ja oftmals ins öffentliche Schwimmen gehen. Und da ist natürlich so ein Trainingslager perfekt, um da auch mal den Fokus aufs Schwimmen legen zu können und jeden Tag konstant trainieren zu können.
Das ist auf alle Fälle ein guter Vorschlag, mal ein Schwimmtrainingslager und den Fokus drauf legen. Ich glaube, dass dort primär immer der Fokus auf Radfahren gelegt wird. Aber so wie du sagst, wenn man da halt die Chance nutzt, wirklich mal zu sagen, jetzt lege ich mal den Fokus aufs Schwimmen, dann lohnt sich das auch und dann kann man es wahrscheinlich auch irgendwo hier machen, wo man halt gute Schwimmbedingungen hat. Was sind für dich oder was ist für dich so ein guter Zeitraum für ein Trainingslager? 14 Tage, 3 Wochen, was sagst du, ist für den Kopf cool und auch von der Belastung her passt für dich am besten?
Ja, ich glaube, dass so 2 bis 3 Wochen, so dieser Zeitraum ist, glaube ich, perfekt. Da kriegt man genau, weil die meisten ja, glaube ich, schon in diesem klassischen 3-1-System trainieren, dann kriegt man da, glaube ich, einen ganz guten Belastungsblock unter. Ist halt nicht so abhängig, wenn man zum Beispiel nur eine Woche oder 2 Wochen hat, man immer einen Tag Anreise, einen Tag Abreise, dann mal noch irgendwie so einen Entlastungstag dazwischen quetschen. Dann ist doch irgendwie nicht mehr so viel Zeit über und deswegen, glaube ich, so 2 bis 3 Wochen ist der perfekte Zeitraum für mich. Auch mental kriegt man das ganz gut hin. Klar, nach 3 Wochen ist man dann irgendwann schon ein bisschen durch vom Training, aber ich denke, das hält man dann auch noch aus.
Ja, nee, definitiv. Ah ja, Alex, und bei dir, was sagst du, also Trainingslager, Pro und Contra, du sagst, du fühlst dich in Mallorca wohl, bist immer gerne da, aber bist ja dann trotzdem auch relativ oft oder gerne in Thüringen. Was sind die Gründe, die dafür sprechen, für dich ins Trainingslager zu fahren oder auch dann auf der anderen Seite zu Hause zu bleiben?
Ich würde sagen, wie auch schon die Vorredner gesagt haben, also es ist so das Rundum-Sorglos-Paket, würde ich mal sagen. Du bist vom Kopf her schon anders eingestellt, wenn du mal rauskommst aus deinem alltäglichen Trott. Das Stresslevel ist viel oder weitaus geringer. Du hast ja nichts, wo du dich noch nebenbei her drum kümmern musst. Hier ist wirklich halt alles dafür ausgelegt. Ich sag mal, 2 Wochen jetzt einfach Vollgas zu geben, optimales Training abzuliefern, Regeneration zu haben, eine coole Truppe um dich rum, wenn man das jetzt nicht alleine jetzt angeht, sag ich mal. Und also die Bedingungen, wo findest du die sonst, ne? Weil zu Hause ist man halt schon so ein bisschen eingeschleift in seinem Rhythmus und in dem Alltag. Und da tut ein neuer Reiz, glaube ich, immer gut. Und eben auch die Möglichkeit, da irgendwie Hitze oder Höhenanpassung zu erreichen. Also das sind auf jeden Fall Punkte, die deutlich dafür sprechen. Dagegen, also ist natürlich einmal immer ein Kostenfaktor, ne? Der ist sicherlich nicht unerheblich, wo es dann zu Hause deutlich günstiger ist, wenn man das so runterbricht. Jetzt im Sinne von den Amateuren gesprochen, würde ich sagen, tendiert man natürlich auch dazu, in dem Zeitraum, in dem man im Trainingslager ist, weitaus mehr zu machen oder die Zeit möglichst vollumfänglich zu nutzen fürs Training, was dann im Nachhinein eventuell mit einer Überbelastung, also einer Verletzung einhergeht. Also man neigt dazu, halt zu viel des Guten zu wollen. Und ja, ansonsten spontan wüsste ich jetzt nicht noch viele negative Dinge. Deswegen sind die Trainingslager ja auch so beliebt.
Ja, definitiv. Du sprichst ja eine coole Sache an. Also ich erinnere mich da noch irgendwie vor 5 oder 6 Jahren. Da war ich auch auf Fuerteventura und da kam das ganze Thema VO2 Max irgendwie so auf. Und da war ein Amateur, der halt klassisch halt das nie trainiert hatte. Und der wollte halt irgendwie jeden Tag 2 VO2-Max-Einheiten haben und hat dann immer am Armutstisch irgendwie gefragt, hier, also verrat mal was. Und einmal nicht nur mich, sondern auch andere wie Nils Frommholz und so weiter. Und dann da saßen da halt lauter Profis oder auch ja, Bundesliga-Athleten, die ihm halt jeden Tag irgendwie VO2-Max-Einheiten sagen. Und der hat halt wirklich 3 Tage lang jeden Tag 2 umgesetzt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nach 3 Tagen war das Trainingslager vorbei und er war erst mal 4 Tage krank und hatte von seinen 10 Tagen, so wie du sagst, halt nicht viel. Deswegen ist da auf alle Fälle Obacht und Belastungssteuerung gefragt. Jetzt, Trainingslager haben wir auf alle Fälle abgehakt. Definitiv viele gute Punkte, die ihr angesprochen habt. Ich hoffe, die Amateure können was mitnehmen. Aber jetzt geht's los. Die Race-Season steht vor der Tür. Johannes hat macht den Start in Valencia. Kurze Frage, bist du schon aufgeregt oder ist es für dich ähnlicher Start wie sonst in dieser Saison, wenn du den Weltcup oder den Europacup gestartet bist, oder ist es schon jetzt irgendwie was anderes, bei deinem ersten 70-3 am Start zu stehen, vom Gefühl her, oder ist es im Endeffekt immer noch Schwimmen, Radfahren, Laufen und wenn das so schnell wie möglich und als Erster hoffentlich im Ziel zu sein?
Ja, also so, jetzt bin ich noch nicht so übermäßig aufgeregt, aber es ist schon was anderes. Also ich habe schon ein bisschen Vorfreude und klar, ein bisschen Unsicherheit ist auch dabei. Also es ist schon was anderes als die Weltcuprennen. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht und da weißt du dann auch, was dich so ungefähr erwartet. Jetzt aber beim 70.3, da spielen so viele andere Faktoren mit rein. Also ich kann es gar nicht einschätzen, wie schnell da Rad gefahren wird oder wie schnell da geschwommen wird, wie viel man sich verpflegen muss. Also ich habe mir das alles in meinem Kopf zusammengesucht und zusammengerechnet und hoffe, dass das so hinhaut und dass man damit konkurrenzfähig ist. Aber wie das dann nachher letztendlich wirklich auf dem Platz aussieht, das kann ich gar nicht so sagen. Und das ist schon eine Unsicherheit, die mich auch ein bisschen nervös machen lässt. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich eigentlich drauf. Und ich finde, dadurch, dass man sonst immer bei der Kurzdistanz ist man ja so ein bisschen auf dieses World Ranking System angewiesen und muss andauernd Rennen machen, um seine Punkte zu sichern und sein Ranking zu sichern, um wieder in die Rennen zu kommen. Und dadurch musst du eigentlich zu dem und dem Zeitpunkt in der Saison an der Startlinie stehen und loslegen. Das ist eigentlich das Schöne jetzt hier in Valencia oder jetzt allgemein auf der 70.3 Distanz. Ich kann mir das selber ein bisschen aussuchen. Habe mich jetzt für Valencia entschieden. Ich hätte aber auch, klar, man muss Rennen machen, irgendwo von muss man ja letztendlich auch leben und man will das ja auch. Aber ich hätte theoretisch genauso sagen können, ich steige 4 Wochen später auf Mallorca ein oder vielleicht hätte es auch ein Rennen davor gegeben, nicht in Europa, aber irgendwo anders, jetzt in Oceanside oder so, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber das ist eigentlich das Schöne, dass es da ein bisschen freier war und dass man sich sozusagen ein bisschen da nach seinem eigenen Befinden und wie man das Gefühl hat, dass man in Form ist oder bis wann man das schafft, sich fit zu machen. Genauso wie zum Beispiel jetzt Willi und Alex, die jetzt im Praktikum waren. Ja, ich sag mal, auf der Kurzdistanz ist das dann schon ein großer Einschnitt, ne? Wenn alle anderen erstmal Punkte sammeln und du erstmal nicht mehr auf die Startlisten kommst, vielleicht, wenn es ganz doof läuft. Sowas gibt's natürlich jetzt hier beim 70.3 nicht und das ist eigentlich, finde ich, gibt einem wieder ein bisschen Lockerheit dazu.
Ja, du sprichst es an. Also da ganz kurze Frage, war es für dich als Athlet auch so? Also ich weiß, dass Rico Bogba erzählt hatte. Also das ist halt für mich zu ewig her, deswegen weiß ich das nicht. Damals Europacups waren nicht so voll, aber ist es so, dass du auch schon zu Rennen bist, wo du irgendwie quasi gehofft hast, dass du noch in das Rennen reinkommst, aber in dem Ranking noch nicht warst und dann 2, 3 sagen immer vorher ab, was du ja gerade sagst, dass du diese Sicherheit hattest? Oder hattest du in der Vergangenheit immer genug Punkte, dass du auch wirklich irgendwo hingeflogen bist, wo du zu 100% am Start dann warst?
Ich kenne das, ich weiß, was du ansprichst, und ich weiß, dass das auch viele Leute machen und viele Leute damit auch Glück haben. Aber ich habe es selber noch nie gemacht. Zum einen, weil ich jetzt die Jahre, in denen ich noch nicht im Kader war, ist es natürlich auch ein großes finanzielles Investment, dahin zu fliegen und zu hoffen, dass man raufkommt. Und dann kommst du nicht rauf und dann hast du 800 Euro verbraten und eine Woche nicht trainiert und stehst dann da und guckst den anderen beim Rennen zu. Das ist natürlich der absolute Super-GAU dann. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Aber ich weiß gerade jetzt in der WTCS-Serie haben das einige Deutsche gemacht, weil da ja gibt's immer so eine Nationquote, dass nur 5 Leute von einer Nation starten können. Und gerade bei den deutschen Frauen, ich glaube, da ist die 6. Deutsche 30. im Ranking. Das heißt, die würde so dicker auf die Startliste kommen, weil ja 55 Frauen immer starten dürfen. Das heißt, sie sind immer an Platz 1 auf der Warteliste, aber es rücken immer erst andere Leute nach. Und erst in der Rennwoche, wenn dann jemand absagen würde, dann würden die raufrücken. Deswegen sind die immer mal mit hingefahren. Aber ich selber habe das noch nicht gemacht. Und ja, bin auch froh, dass ich das erstmal los bin. Ja,
ja, und eine Sache, weil du gerade noch mal kurzes Satz angesprochen hast, ist ja dann trotzdem auch so, du hast gerade gesagt, Nation und so weiter, man ist ja dann wahrscheinlich trotzdem auch immer in einer Gruppe gereist oder hatte dann ein paar Athleten, vor allem dann die Deutschen wahrscheinlich in deinem Falle, als deutscher Kaderathlet. Das ist ja jetzt so quasi, dass das eigenständig ist. Ist das das, was du jetzt genießt, oder ist das was, wo du sagst, okay, ja, da ändert sich nicht viel. Wie müssen wir uns das vorstellen, was sich da dann im Endeffekt für dich ändert, von der Organisation oder vom Aufwand her?
Ja, eigentlich gar nicht so viel. Also jetzt, klar, das letzte Jahr, als ich im Kader war, da wird ja alles organisiert. Das ändert sich jetzt natürlich, ne? Also da schicke ich nur meinen Reisepassnummer hin und dann kriege ich die Flugdaten und muss mich morgens in den Flieger setzen und werde da vom Flughafen zum Hotel gefahren und setze mich nur an den Frühstückstisch. Das ist natürlich einfach. Aber all die Jahre davor habe ich mich eigentlich komplett selbst organisiert. Das ist auch so in Deutschland, wenn du kein Kader bist, dann musst du auch die WTCS-Rennen dir selber organisieren. Das heißt, selbst da war es dann teilweise so, dass ich gar nicht mit dem Verband da unterwegs, also auch alleine im Airbnb war, während die anderen woanders im Hotel waren. Deswegen ändert sich da für mich jetzt gar nicht so viel. Also ja, ein Jahr hatte ich jetzt den Luxus, aber davor die Jahre habe ich es eigentlich auch immer selber gemacht. Deswegen, ja, denke ich, ist es...
Hey, okay, auf alle Fälle interessant, und ja, wir freuen uns, dass hier live im Podcast beobachten können, wie die neue Freiheit, sage ich mal, im 70-3 einschlägt. Willi, bei dir, du hast ja gesagt, du hast einen späten Start, erst bei der Challenge Samurin, aber ja, treffen wir dich vielleicht vorher nochmal bei dem einen oder anderen lokalen Rennen? Hast du noch einen Test geplant, einfach auf dem Weg dorthin, weil es ja dann schon auch ein Rennen ist, was wahrscheinlich sehr gut besetzt sein wird? Und ja, einfach für dich auch, sage ich mal, als Athlet, dass du siehst, okay, ja, ich habe einfach was drauf. Natürlich hast du deine Trainingsdaten, aber ja, gibt es vielleicht noch irgendwie bestimmte Tests, die du machst, oder auch kleine Rennen auf lokaler Ebene?
Ja, ich meine, jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt, da irgendwie, es ist ja am 19. Mai und davor irgendwie, glaube ich, gibt es kaum Triathlon hier in der Region, regionale Wettkämpfe. Deshalb glaube ich, ja, muss ich schauen, ob ich spontan irgendwie, ob es ein Duathlon noch gibt oder irgendwie, um nochmal ein bisschen Race-Action zu bekommen. Aber wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass das so ein, in Anführungsstrichen, so ein Kaltstart wird. Und danach halt so peu à peu geht ja die Saison auch in Deutschland los, die Triathlon-Saison. Und dann ist ja die Woche darauf gleich St. Pölten, die Mitteldistanz, wo ich damit mache, aber davor ist gerade jetzt erstmal nichts geplant. Da muss ich dann halt spontan schauen, ob sich da irgendwas anbietet.
Kaltstart, sagst du, in die Saison Triathlon, ist das was, wo du sagst, ja, mache ich jahrelang schon, ist kein Stress? Oder ist das was, wo du sagst, oh, ja, ich hätte eigentlich schon gern lieber vorher mal so einen Olympischen oder Sprint, einfach nur mal so zur Überprüfung, um den Motor so mal so ein bisschen durchzuladen?
Ja, also klar, es ist immer cooler, da irgendwie nochmal ein Rennen davor zu machen, auch wenn es nur ein kurzes regionales Rennen ist, um da einfach alles zu testen. Aber ich denke, dass man auch ziemlich viel im Training einfach schon checken kann, auch nochmal die Rennverpflegung und alles einfach mal durchgehen, abchecken, und dann, glaube ich, ist man da auch in einem ganz guten Stand. Ich meine, bei Johannes ist ja jetzt auch ähnlich mit Valencia, da wird es ja auch davor, glaube ich, jetzt nicht viel möglich sein, irgendwie nochmal ein Triathlon zu machen oder nochmal ein großes Rennen, wo man dann einfach viel im Training ausprobiert und dann einfach hofft, dass es auch im Wettkampf dann gut geht. Ich meine, das erste Rennen ist ja immer so eine Wundertüte, da weiß man noch nicht so richtig, was passiert, wie sind die anderen drauf, die halt noch nicht irgendwo international unterwegs waren. Deshalb, ja, ist es immer so ein bisschen eine Wundertüte.
Ja, und du sagst an, es gibt nicht viele Triathlon-Wettkämpfe. Letzte Woche haben wir für den Duathlon in Halle den Startplatz verlost. Du wirst vor Ort sein als Sprecher oder was auch immer. Ja, das ist ja trotzdem eine richtig große Veranstaltung mit DTU-Nachwuchscup und so weiter. Guckst du da auf alle Fälle zu, was die Junioren und Jugend A abliefern wird? Oder was ist quasi, wenn dein Heimatverein schon so eine Veranstaltung ja ausrichtet? Was bedeutet das für dich und wo finden wir dich dort eventuell, wenn der ein oder andere Amateur auch am Start sein sollte?
Nee, also wir müssen gerade schauen, also wir überlegen, ob ich starten kann. Das Problem ist halt, dass ja eine AK ausgeschrieben ist und wir ja quasi als Elite in einer anderen Wertung sein würden. Deswegen muss das da gerade alles so ein bisschen gecheckt werden, ob man dann als in Anführungsstrichen Profiathlet dort starten kann. Aber falls, also wenn dem so ist, werde ich wahrscheinlich mitmachen. Das einfach so als Rennen, als normale so schnelle Trainingseinheit mitnehmen. Und wenn nicht, ja, werde ich auf jeden Fall zugucken, was da so passiert, auch auf nationaler Ebene. Ich meine, ich glaube, es geht um die ersten EM-Tickets, also JEM, glaube ich. Und nee, deswegen ist es ganz cool, wenn da regional so ein größeres Event stattfindet.
Ja, auf alle Fälle richtig cool auch, dass das, sag ich mal, in Sachsen-Anhalt da ja auf die Beine gestellt wird und ermöglicht wird von Veranstalterebene. Nee, definitiv, richtig cool. Ja, Alex, und bei dir, du hast ja auch, wie Willi, das gleiche Rennen zum Saisonstart, 70.3. Gibt es bei dir vorher das eine oder andere Rennen als kleinen Test, wo du alles nochmal prüfst, oder wird es auch, wie bei den beiden anderen, Johannes und Willi, den Kaltstart?
Jep, es wird ein Schock fürs System. Ja, also vielleicht gibt es mal einen regionalen Lauf oder sowas, aber einfach auch der Jahreszeit halt geschuldet, da findet nichts statt. Und deswegen werde ich mich auf mein Form-Level verlassen müssen, auf die Trainingsdaten, die ich daraus ziehen kann. Genau, im besten Fall halt mal eine rennspezifische Einheit machen, die dem schon ziemlich nahe kommt. Und ansonsten, ja, so wie die Jahre halt auch, also das Trainings- oder Wettkampfjahr ging meistens halt dann im Mai los, Mitte Mai. Deswegen, der Körper ist so drauf eingestellt, vom Rhythmus her, dass es dann irgendwann heißt, auf die Plätze, fertig, los. Und ja, dann werden wir sehen, wofür es reicht. Deswegen, ja, keine besonderen Vorteile den anderen gegenüber.
Wenn du jetzt sagst, wie alle anderen beiden auch, Kaltstart, also du hast jetzt gesagt, das Wetter ist aktuell doch stabil auf Mallorca. Thema Freiwasserschwimmen. Ist das so, wo du sagst, oh, da wäre ich schon gerne ein- oder zweimal vorher im Freiwasser. Das kann ja Anfang Mai auch noch kritisch sein. Nutzt dir das auf Mallorca oder sagst du, ja, eher relativ egal, ich kann die Leistung aus dem Becken eigentlich gut ins Freiwasser transferieren. Ich muss da jetzt nicht irgendwie viel üben. Das müssen wir jetzt auch auf Mallorca nicht im April schon einbauen.
Das ist ein guter Punkt. Auf Mallorca haben wir es tatsächlich jetzt vom Trainingsplan noch nie gehabt, dass wir eine Freiwassereinheit eingeschoben haben. Habe ich mir aber im Vorfeld jetzt eigentlich zumindest mal vorgenommen oder die Option gelassen, dass an einem Ruhetag oder so mal, anstatt ins Becken zu gehen, eben im Freiwasser abzuhalten, das Training. Einfach auch aus dem Grund, weil Samorin, also ich kenne es nur von Erzählungen und auch den ja, Berichten, die ich so aus den letzten Jahren verfolgt habe, da wird ja in der Donau geschwommen und die Wassertemperatur ist dort schon immer ziemlich an der Grenze des Schwimmbaren, also was auch die Wettkampfrichtlinien angeht. Und ich müsste jetzt lügen, was das Mittelmeer gerade an Wassertemperatur hat. Einmal wurde mir gesagt zwischen 14 und 15, mal woanders wieder zwischen 17 Grad was aufgeschnappt. Deswegen, also wäre es, glaube ich, nicht verkehrt, auch mal wieder in den Neo zu steigen. Was das Transferieren angeht von der Schwimmleistung, denke ich, kriege ich das ganz gut hin. Zumal mir Neo auch recht gut liegt. Also kommt mir doch eher entgegen. Und ja, drum werde ich das sicherlich mal einbauen, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr, ob es wirklich dazu gekommen ist oder nicht.
Ja, und kannst du jetzt ja auch live von der Wassertemperatur berichten, ob es die 17 oder doch eher die 12 Grad waren. Willi, bei dir, ja, ist dir das relativ egal, weil du hast ja auch eine Langstreckenschwimmer als Trainer, die sind ja auf alle Fälle auch relativ selten, ne, im Freiwasser und kriegen das ja trotzdem gut umgesetzt, die Schwimmer. Oder sagst du, ah, ein, zwei Mal wäre ich schon auch gerne im Freiwasser vorher?
Ja, also mal so, also ich habe eigentlich immer kein Problem damit, wenn es jetzt vom Becken ins Freiwasser geht, beziehungsweise ist ja tendenziell auch meine Stärke eher das Freiwasser als im Becken. Deshalb mache ich mir da jetzt nicht so den Kopf drum und dadurch, dass man wahrscheinlich eh, wenn jetzt der Wettkampf am 19. Mai ist und man ein bisschen eher anreist, wird man wahrscheinlich einmal irgendwie da versuchen, auch mal ins Freiwasser zu hüpfen. Und das rede ich mir jetzt einfach so ein, sollte reichen für den Wettkampf dann. Und hoffe, dass der Rest im Becken einfach gemacht wurde.
Ja, im Becken hat man ja auch viel bessere Kontrolle und da sieht man ja, was man drauf hat. Ja, Johannes, und bei dir, also hast du da vorher jetzt, außer dass du da wahrscheinlich in Valencia, ich weiß jetzt gar nicht, wo ihr da genau schwimmt, dass du da vorher nochmal irgendwie Swim Familiarization machst, aber ist dir das sonst wichtig oder sagst du auch, na, ich bin mittlerweile so routiniert, das reicht halt einfach bei frühen Rennen einfach vor dem Rennen ins Wasser zu gehen und dann passt das schon und ist eine runde Sache?
Ja, also wir schwimmen da in so einem Hafenbecken. Das ist, glaube ich, die gleiche Strecke, die bin ich auch schon mal beim Weltcup da geschwommen. Und ja, ich muss sagen, also es gibt ja jetzt auch nicht, also klar, auf Fuerte hätte ich jetzt ins Wasser gehen können. Da haben wir es jetzt nicht gemacht. Aber ansonsten gibt's, also selbst wenn ich es wollen würde, gibt's jetzt einfach keine Option, das zu machen. Und ja, eigentlich letztendlich bin ich auch eher der Meinung, dass ja, wenn man im Becken gut drauf ist, dann lässt sich das schon meist ins Freiwasser übertragen und deswegen mache ich mir da jetzt nicht zu großen Kopf. Also wenn man da denn die ein, zwei Tage vorher vielleicht mal im Freiwasser war, dann sollte das hoffentlich schon hinhauen. Oder wenn nicht, dann habe ich meistens das Gefühl, liegt es an anderen Sachen, wie zum Beispiel, dass man einfach, weiß ich nicht, dass man einfach nicht schnell genug schwimmt in dem Moment und nicht so daran. Also es ist letztendlich, ist es ja auch Schwimmen im Freiwasser, ne? Und das hängt dann viel so, also war es bei mir in der Vergangenheit immer, dass es dann eher so am Körperkontakt oder am Durchsetzungsvermögen oder sowas gescheitert ist. Und das kannst du halt auch, oder kann man auch schwer simulieren, wenn ich jetzt einfach so ins Freiwasser gehen würde. Deswegen, ja, mache ich mir da jetzt eigentlich nicht zu viel Platte, zumal das wirklich auch eine Sache ist, die ich jetzt einfach nicht im Griff habe und worüber ich mir jetzt viele Gedanken machen könnte, aber ich kann es einfach wirklich nicht ändern und ja, deswegen hoffe ich einfach, dass das hinhaut.
Das wird auf alle Fälle hinhauen. In dem Sinne würde ich sagen, das war hier heute wieder eine runde Sache. Allen Hörern viel Spaß, euch dreien gutes Training und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Adios.
Jo, vielen Dank.
Bis tschüss. Dann, ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Get up, 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 get up